Ich lade euch ein, wem es gut tut, kurz den Hintern zu lüften, mal aufzustehen. Wer will? Mir ging es gerade so. Andern auch. Ihr müsst es nicht. Ja, ganz kurz mal strecken, bevor es ans Eingemachte geht. Ja. Ja, der heutige Predigttext steht in Markus 3, die Verse 31 bis 35. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, der kommt gleich erst. In meinem Büro steht dieses Schubladenelement. Glatt, kantig, von IKEA, falsch zusammengebaut, aber unheimlich funktional. Steht in meinem Büro. In meinem Büro verbringe ich ziemlich viel Zeit meines Lebens. Ja, das ist eine Art Lebensraum für mich. Nicht mein Leben, aber ein Lebensraum. Und wozu dient mir dieser Kasten? Er dient mir dazu, aufgeräumt zu sein. Ich tue da Sachen rein in die Schubladen. Ja? Sachen, um sie abzulegen und um sie zu verstauen. Und dann bleiben sie erstmal da. Also wenn jemand zu mir kommt in mein Büro, dann wird er sich im besten Falle denken, wow, der Fabian, der ist ganz schön aufgeräumt. Beim Fabian ist es aufgeräumt. Dieses Büro, das ist aufgeräumt. Da liegt nicht viel rum, sondern da ist alles gut verstaut. Und da hilft mir dieser Kasten. Denn ich lagere darin Unterlagen ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt selten vor, dass ich da hineinschaue. Aber jetzt ist zum Beispiel bei Taufe und dann gibt es so eine Schublade, die heißt Taufe und die mache ich dann auf. Und dann brauche ich zum Beispiel, so kriegt ihr dann, ja, da liegen dann diese Taufkarten drin und so. Leider nur einmal im Jahr gucke ich da rein. Wäre schön, wenn es öfter wäre. Und dann entdeckt man so Sachen, ja, wie das Siegel von der Gemeinde und andere Sachen. Handreichung zur Taufbegleitung habe ich auch mal wieder entdeckt. So Sachen, die da lange drin liegen und an die man sich wieder erinnert, wenn man dann mal wieder reinguckt. Ein Kasten. Glatt. Aufgeräumt. Schön. Aber da sind auch Sachen drin in dieser Schublade, die sind anstrengend, weil sie mich an Dinge erinnern, die noch erledigt werden sollten. Flyer-Hefte, das ist so eine kleine Schublade, wo Dinge drin liegen, die ich mal auf dem Herzen hatte, als Input vielleicht weiterzugeben, aber nicht wirklich viel damit gemacht habe. Naja, ihr merkt, das ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend. Und was mache ich? Ich mache die Schublade dann gern wieder zu und gucke dann vielleicht im nächsten Jahr da herein. Also eigentlich, wenn wir uns diesen Kasten mal auch innerlich anschauen, eigentlich ist mein Büro gar nicht so aufgeräumt. Also äußerlich, prima, tipptopp, ist vielleicht nicht gesaugt. Aber mein Büro, mein Lebensraum sieht aufgeräumt aus, aber wenn ich so in die Ecken meiner Schubladen gucke, sieht das ganz anders aus. Und ich glaube, in unserem Leben geht uns das eben ähnlich. Da wirkt unser Leben für andere oft sehr aufgeräumt. Wenn jemand in mein Leben schaut, auf mein Leben schaut von außen, dann sieht das sehr aufgeräumt aus. Aber in der Ecke steht immer irgendwo ein Kasten, in dem ich Dinge ablege. Und zwar die Dinge, die zu anstrengend sind und zu anstrengend waren, um sie anzuschauen. Da liegt was drin, was mir zu schwer war. Da liegt was drin, was in der Vergangenheit war. Und dann ist heute das Thema, ich vergesse, was hinter mir liegt. Wirklich? In einem alten Lied heißt es ja, ich vergesse, alten Lied, also für mich, in einem alten Lied heißt es, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dir. Nach dir, Gott. Ist das so? Also wie strecke ich mich eigentlich wirklich nach Gott aus? Deswegen führe ich mal für mich heute diesen Satz weiter und nenne das Thema: Ich vergesse, was hinter mir liegt und lege es einfach in die Schublade und mache sie wieder zu. Bums. Denn so ist es doch häufig in unserem Leben. Ich vergesse, was hinter mir liegt, um zu vergessen und die Schublade zuzuhalten. Und in die Ecke. Und dann sieht es schön aufgeräumt und aalglatt aus. So wie bei mir im Büro. Und wenn ich mich weiter mit diesem Thema beschäftige und darüber nachdenke, dann habe ich Themen in meinem Leben, die ich mein ganzes Leben lang mitschleppe. Habt ihr auch so Lebensthemen, die euch begleiten? Ich kann es direkt benennen. Ich bin brutal unzufrieden. Und ich frage mich, woher das kommt. Und ob das immer so sein muss. Und dann strecke ich mich nach Gott aus und merke aber, ich habe irgendwas vergessen, was ich immer mitschleppe. Und was mache ich dann damit? Themen aus meiner Vergangenheit, die mich geprägt haben. Aber die ich nie wirklich abgeschlossen oder bearbeitet oder verarbeitet habe, obwohl ich ja von meinem guten christlichen Glauben aus her denken könnte, das habe ich schon getan. Oder das muss ich doch. Ich muss mit diesem Thema doch fertig gekommen sein. Ich könnte eigentlich anders mit meiner Vergangenheit leben, wenn ich mich doch irgendwie aufraffen könnte und eine Schublade öffnen könnte und dem Thema, was da drin liegt in dieser Schublade, oder der Person vielleicht auch, die in dieser Schublade liegt, in die Augen schauen könnte. Und heute soll der Ort sein, heute soll die Zeit sein, vielleicht damit zu beginnen. Heute, vielleicht gehst du aus dem Gottesdienst und du öffnest eine Schublade deines Lebens von einem Lebensthema, das dich geprägt hat und das dich verfolgt. Heute soll der Ort und die Zeit sein, etwas in die Augen zu schauen, gemeinsam mit Jesus Christus und Veränderung zuzulassen. Weil ich glaube, dass Jesus uns von einem Anspruch in eine Wirklichkeit führen möchte. Also wir machen uns oft Ansprüche als Menschen, auch als Christen. Ich in meinem Glauben habe viele Ansprüche. Ich muss doch aufgeräumt sein, zum Beispiel. Oder ich müsste doch zufriedener sein, zum Beispiel. Aber ich schaue nie wirklich richtig hin. Ich wünsche mir das und eigentlich wäre ich gern schon da, aber ich bin noch lange nicht am Ziel und ich bin noch auf dem Weg. Und Jesus möchte uns von diesem Anspruch, so zu sein, hinführen in eine Wirklichkeit. Und wie diese Wirklichkeit aussieht, das wollen wir heute herausfinden. Denn das Problem ist ja, dass wir zwar sagen und singen, ja, dass wir unser ganzes Leben Gott geben und dass wir uns nach ihm ausstrecken, aber wir tun es nicht. Denn wir haben immer in unserem Lebenshaus einen Kasten und schließen Teile unseres Lebens weg, die wir rational abgehakt haben. Schließen wir in Schubladen ein. Es mag aber sein, dass uns diese Themen emotional auf unserem Lebensweg begleiten. Von meinem Kopf her kann ich sagen, okay, abgehakt. Aber ich merke, da ist irgendwas in mir, was mich weiterhin wurmt. Ja? Da gibt es auch so Bauchgefühle zum Beispiel. Wir trennen also in unserem Leben ganz bewusst Elemente unseres Lebens von unserem Glaubensleben ab. Und damit auch die Möglichkeit, dass Gott heilend in diese Themen hineinwirken kann. Ja, wir trennen die ganz bewusst ab, weil wir denken, da gibt es nichts Verbindendes und da sollte es am besten auch nichts Verbindendes geben, weil es am leichtesten so für mich ist. Denn ich habe doch ein neues Leben, ich bin doch eine neue Kreatur. Also was sollen wir heute tun? Genau, Schubladen öffnen. Und auch Jesus Christus wusste um solche Schubladen. Und er nannte eine Kategorie unseres Lebens und seines Lebens, in der Schubladen eine sehr, sehr große Rolle spielten, nämlich die Familie. Also nennen wir den Kasten, den wir in die Ecke stellen, einfach mal den Familienkasten. Das ist der Familienkasten. Jesus wusste, Familie ist der Ort, an dem Schubladen irgendwas Verstecktes, irgendwas, das liegen gelassen wurde, eine große Rolle spielen. Familie. Wenig in unserem Leben hat uns so sehr geprägt wie unsere Familie. Ich habe das meiste durch meine Familie mitbekommen, so wie ich jetzt bin. Sogar wie ich aussehe, du liebe Zeit. Also das ist der Familienkasten. Und schauen wir uns heute mal an, was da so drin steckt in diesem Familienkasten. Da sind viele Schubladen, die existieren. Schauen wir uns an, was Jesus uns zu den übertragenen Schubladen sagt. Nämlich jetzt zum Predigttext Markus 3, die Verse 31 bis 35. Da steht Folgendes. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wir müssen vielleicht kurz wissen, was davor geschehen ist, damit wir hier einsteigen und anknüpfen können. Jesus heilt viele Menschen. Das erzeugt immer wieder Aufruhr. Auch in seiner Familie. Jesus, was ist eigentlich mit dir los? Das ist so die Frage, die sich seine Familie vielleicht stellt, auch schon vorher. Sie werfen ihm vor: Jesus, du hast doch den Verstand verloren. Und dann kommt es noch dicker, dann wird ihm vorgeworfen: Du hast doch den schlimmsten aller bösen Geister, wenn du anderen Leuten ihre bösen Geister austreibst. Das ist der Vorwurf, mit dem Jesus sich befasst. Da wird also ein Event draus, wenn Jesus in der Stadt ist. Da ist dieser Jesus in der Stadt, derjenige, der vielleicht den schlimmsten aller bösen Geister hat. Was ist nur los mit ihm? Da, wo Jesus ist, da versammeln sich Leute um ihn. Und Jesus sammelt dann eben seine Jünger um sich und er verschanzt sich, er begibt sich in ein geschlossenes Haus mit ihnen. Und Jesu Familie erfährt wiederum davon. Und dann kommt sie eben zu diesem Haus. Und sie fragt, die Familie sagt: Jesus, komm, wir müssen mit dir reden. Wir holen dich jetzt ab. Habt ihr so Situationen erlebt in eurem Leben? Ich denke ja, wo euch eure Familie abholen will. Bilder. Ich weiß noch, wie ich immer der Erste war, der von Partys abgeholt wurde. Oh, schrecklich, ich sag's euch. Fabian, deine Eltern stehen vor der Tür. Sie sind gekommen, dich zu holen. Die Eltern kommen, um dich abzuholen. Entweder, weil sie dich natürlich in ein Schema zwängen wollen, du musst jetzt ins Bett und abgeholt worden, oder weil sie sagen, wir haben Sorge um dich, du darfst jetzt nicht länger da bleiben. Oder weil sie vielleicht sagen, wir sind unzufrieden mit dir, deswegen holen wir dich jetzt ab. Wir sind deine Familie, wir holen dich ab. Komm mit. Und wenn ich diesen Bildern auch in meinem Leben nachgehe, wenn du diesen Bildern vielleicht nachgehst in deinem Leben, dann merkst du, da wirst du ganz schnell wieder zum Kind. Da regt sich auch dann etwas Rebellisches in dir, ja? Ihr das jetzt vielleicht auch erlebt, wenn ihr abgeholt werdet. Da werde ich ganz schnell wieder zum Kind. Da kommen Bilder hoch, wenn unsere Geschwister oder unsere Eltern heute auch noch sagen, dass sie unzufrieden mit uns sind, dass sie sich Sorgen machen um uns. Das ist nicht nur immer ein positives Gefühl der Sorge. Meine Mama macht sich doch nur Sorgen. Nein. Und wie ist es bei Jesus? Auch Jesus könnte wieder ganz schnell zum Kind werden. Auch Jesus wird ganz schnell wieder zum Kind, denn er ist Teil seiner Familie. Und Familie, das war damals das Oikos, ja, das Haus. Das war nicht Vater, Mutter, Kind oder zwei Kinder, wenn es hochkommt, wie es heute bei uns hier ist, sondern das war Oma, Opa, Onkel, Tante, Schwager, Schwippschwager, Enkelkinder, Urenkel etc. pp. Du warst also Teil dieser Familie, du warst Teil dieses Hauses und das wichtigste Gemeinschaftsgefüge der Antike war dieses Haus. Man sorgte sich umeinander, man sorgte füreinander, man sorgte dafür, dass es der nächsten Generation gut geht, Man sorgte dafür, dass es der Generation über mir, den Älteren, gut geht. Und man sorgte dafür, dass Dinge wie Traditionen, Konventionen, Verhaltensweisen, vielleicht sogar Redensarten, Redeweisen, Sprache von Generation zu Generation überliefert wurde, weitergetragen wurde, verinnerlicht wurde. Handlungen und Entscheidungen einer Generation haben Auswirkungen auf die nächste. Das erlebten die damals vielleicht noch viel verdichteter als heute. Jesus, komm mit, du bist unser Kind, unser Bruder, unser Enkel, unser Onkel, Familienrat. Wir machen uns Sorgen. Bist du eigentlich blöd? Und sie kommen nicht durch, sondern das Haus ist verstopft. Also sie kommen nicht durch, das Haus ist verstopft. Das heißt, sie stehen wahrscheinlich vor dem Haus. Die Familie will ihn holen und sie kommen aber nicht durch. Und hier zeigt sich irgendwie schon räumlich vorab, wie Jesus möglicherweise reagieren wird auf den Ruf seiner Familie. Und es zeigt auch, dass das, was Jesus über seine Familie sagen wird, von seiner Familie überhaupt nicht gehört wird. Ich habe die Geschichte erst so gelesen und dachte, Mensch, wie geht's wohl der Familie damit? Aber Fakt ist, die Familie hört es erstmal gar nicht, weil sie gar nicht mit im Haus sind, sondern nur diejenigen, die bei ihm sind, seine Jünger, seine Nachfolger. Das sind diejenigen, die diese Worte hören. Und die Familie kommt und die Familie von Jesus hat ihren Jesus vielleicht in so eine Schublade gesteckt. Und wenn sie die Schublade aufmacht und reinguckt, dann steht da vielleicht sowas drin wie Messias, Sohn Gottes. Und sie lächeln kurz drüber oder sie lachen. Vielleicht sind sie aber auch ratlos und beschämt über das, was passiert. Und sie machen die Schublade zu und begeben sich schnell zum Haus. Jesus, wir sind deine Familie. Komm mit. Sie kommen, ihn zu holen und sie wollen ihn zur Rede stellen, weil sie sich Sorgen machen. Wie kann Jesus, der Teil unserer Familie, der Teil unseres Hauses ist, wie kann er unseren Namen, unsere Sippe, unser Haus, den Ruf unseres Hauses nur so in den Dreck ziehen? Wie kann er? Das, was Jesus da tut, fällt ja auf dieses Haus, auf seine Familie zurück. Ah, das ist die Familie von Jesus aus Nazareth, der mit dem bösen Geist. Ja, genau. Wie kann er nur vor den Leuten, vor den Pharisäern, vor den Schriftgelehrten, vor den very important people? Und er treibt es auf die Spitze und im Haus drin sagt er, hey, diejenigen, die gerade um mich herum sind, das ist meine Familie. Und wo ist seine Familie? Die ist nicht da. Wo sind sie gewesen, als Jesus unterwegs war in der Stadt? Das wird hier nicht gesagt, aber sie war anscheinend nicht dabei. Wo ist seine Familie? Und dann lesen wir dazu noch, damit wir sehen, auf welche Spitze Jesus dieses Thema auch treibt, Matthäus 10, die Verse 34 bis 37. Hört euch das mal an. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Alter Jesus, ich habe das gelesen und dachte, krass, das muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Das geht nicht einfach so runter wie Öl. Der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Mein lieber Mann, Jesus will Unfrieden sehen? Was passiert da? Ich kann diesen Text jetzt nur ganz kurz streifen. Aber was will Jesus uns sagen? Ich glaube, er will uns Folgendes sagen, was der letzte Vers unseres Predigttextes ist. Er will sagen, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und wer sind die, die den Willen Gottes tun? Das sind die, die ihn hören. Das sind die, die bei ihm sind. Und von daher ergibt sich alles andere. Und seine Familie, die ist nicht da. Warum sind sie nicht da? Warum sind sie nicht dabei? Haben sie Besseres zu tun? Seine neue Familie sind die im Haus versammelten Jünger. Hey, wir sind in einem Haus. Wir sind versammelt. Und wir dürfen Jünger sein. Jesus ist gekommen, das Schwert zu bringen. Wow! Was ein krasses kriegerisches Bild. Aber was will Jesus durch dieses Schwertbild hier in diesem Text aus Matthäus 10 eigentlich zeigen? Was tut ein Schwert? Ein Schwert scheidet, es trennt. Also das Bild des Schwertes bedeutet, dass Jesus einen radikalen Einschnitt machen will. Dass er einen radikalen Unterschied in unserem Leben machen will. Er scheidet. Er scheidet. Er scheidet uns nicht von unserer realen Familie, nein, sondern das, wovon er scheiden will, ist die Macht, die Familie auch über uns haben kann. Und deswegen spricht er von Feinden. Er scheidet, weil wir ganz ihm gehören sollen und ihn ganz hören sollen. Denn was kann die Familie auch zum Feind machen? Was kann meine Vergangenheit meiner Familie zum Feind machen? Die Macht ihrer Stimme. Die Macht ihrer Vergangenheit. Die Macht ihrer Gewohnheit. Und Jesus sagt, ich möchte das scheiden, das, was auch immer dir in deinem Leben passiert ist, in deinem Familienumfeld, das soll kein Anrecht mehr haben auf die Person, die du jetzt in mir, mit mir bist. Bei Jesus zu bleiben, bedeutet, ihn zur Priorität zu machen. Versteht mich nicht falsch. Jesus möchte Familie nicht abwerten, sondern er stellt deine, unsere Familie in einen größeren Raum, in einen größeren Zusammenhang. Wer ist meine Familie? Nicht nur die, sondern auch ihr, die ihr bei mir seid. Jesus hat das Größere im Blick, weil es ihm um unsere Aufmerksamkeit geht, um unsere geteilte, ungeteilte Liebe, um ihn als Punkt, als zentraler Punkt unseres Lebens. Das ist ihm wichtig. Weil von daher Heilung strömt, weil von daher Heilung kommt, zuallererst. Und Jesus weiß, in und durch unser Haus existieren Schubladen. Und er scheint sich selbst irgendwie vor diesen Schubladen zu schützen, vor diesen Schubladen seiner Familie, seiner Vergangenheit. Und er ruft seine Hörer dazu auf, diese Schubladen mal zu öffnen und neu zu denken. Und neu zu denken bedeutet, von ihm her zu denken. Von seiner Person, die er ist. Messias, Gottes Sohn, haben wir gehört, als wir eine Schublade aufgemacht haben. Wo ist Jesus nicht der zentrale Punkt deines Lebens und warum ist er das nicht? Wo sehen Menschen dein aufgeräumtes Büro und sehen nicht, was sich in den schönen Schubladen deiner glatten IKEA-Box verbirgt? Wir beschäftigen uns gerade mit geistlichem Wachstum. Und wir machen uns ja auch als Gemeindeleitung Gedanken darum, wie können wir eigentlich geistlich wachsen als Gemeinde. Und haben gesagt, das quantitative Wachstum, ey, das wäre super. Aber geholfen wäre damit nur unserem Ego. Geistliches Wachstum drückt sich qualitativ durch meinen Glauben aus. Und wir sehnen uns danach als Menschen. Aber ich glaube, wir sind selten bereit, das anzuschauen, was uns geistlich zu Jesus hinwachsen lässt. Seltenst. Deswegen mache ich meine Schubladen so selten auf. Wir haben bewusst etwas getrennt, abgeheftet, abgelegt in unserem Leben und wollen es nicht mehr anschauen. Aber merken, da wurmt uns etwas. Und genau das ist das, wo Jesus auch dran will. Er möchte unser ganzes Leben sehen, unsere Schubladen öffnen, bei ihm sein, mit ihm sein. Darum geht es. Und er hat uns mit Absicht in eine Familie, an einen Ort, an einen bestimmten Zeitpunkt in diese Weltgeschichte gestellt. Und das ist gut. Und das ist gut. Aber dabei haben wir auch emotionales Gepäck mitgenommen und mitbekommen. Die Familie hat im Positiven wie im Negativen Einfluss darauf, wer ich heute bin. Segnungen wie Flüche. Auch heute ist es noch so, dass Handlungen, Entscheidungen, Segen wie Fluch aus der vorangegangenen Generation Einfluss auf dein Hier und Jetzt haben. Unsere Familiengeschichte lebt auch mit in uns fort. Und die negative, vielleicht ganz besonders stark in denjenigen, die sie versuchen zu begraben. Die Wahrheit kann uns frei machen. Und bei Jesus zu sein, heißt zu lernen, was es heißt, auf Gottes Weise in dieser Familie Gottes, in die er uns neu hineingestellt hat, in diesen größeren Rahmen, was es bedeutet, darin zu leben. Vielleicht kennst du Verhaltensmuster an dir, die du übernommen hast, was du jetzt vielleicht erst merkst. Ich merke gerade so ein paar Verhaltensmuster, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, ob positiv oder negativ. Und ich merke, dass die Verhaltensmuster, gerade auch negative Verhaltensmuster, irgendwas an emotionalem Gepäck, was ich mitgenommen habe, ähnlich wie Gebote funktionieren. Manche dieser Gebote werden deutlich ausgesprochen. Andere bleiben aber auch unausgesprochen, weil sie einfach einstudiert, einprogrammiert sind durch das, wie ich mich verhalte, was ich tue, was ich denke. Also was sind die Regeln deines Lebens, die du übernommen hast, aber nie reflektiert hast? Ich möchte uns kurz mit hier reinnehmen, mit auf einen Weg. Schauen wir uns mal an, was in den Schubladen von Familie liegen kann. Und jedes Mal, wenn ich eine Schublade öffne und ein Thema herausnehme und anschneide, darfst du dir folgende Fragen stellen, wozu ich auch ein paar Tipps geben werde. Also, welche Gebote galten zu diesem Thema in deiner Familie? Und welche Auswirkungen hat das auf mein Hier und Jetzt, auf meine momentanen Beziehungen? Ja, also wenn wir die Schubladen aufmachen, dann schauen wir jetzt etwas, vielleicht auch jemandem, ins Auge. Und als ich das gemacht habe und dann auch mal die Schubladen aufgemacht habe und das rausgeholt habe, dann stand ich in der ganz großen Gefahr, schon direkt beim anderen zu sein. Also, ihr werdet es gleich merken. Ich fordere euch auf, wenn es um die Themen geht, bei euch selbst zu bleiben. Ja? Nicht an andere zu denken, die vielleicht dieses Problem oder dieses Thema haben könnten. Lass uns mal reinschauen, was hier ist in dieser Familienbox. Thema Erfolg. Was heißt Erfolg in deiner Familie? Erfolg, das heißt, die beste Schule zu besuchen. Erfolg, das heißt, viel Geld zu verdienen. Erfolg heißt vielleicht auch, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Thema Umgang mit dieser Welt. Vielleicht ist dir gesagt worden, schließe nur Freundschaften mit Menschen, die dir ähnlich sind. Vielleicht ist dir gesagt worden, heirate niemanden, der einer anderen Kultur angehört. Vielleicht ist dir gesagt worden, bestimmte Kulturen und Rassen sind schlechter als meine. Schauen wir uns mal die zweite Schublade an. Thema Beziehungen. Vertraue keinem. Menschen enttäuschen nur. Vielleicht sagst du dir auch häufig, ich lasse nicht zu, dass mich jemals wieder ein Mensch verletzt. Vielleicht ist dir auch gesagt worden, zeig niemandem, dass du verletzlich bist. Thema Familie. Für alles, was deine Eltern getan haben, stehst du in ihrer Pflicht. Sprich nicht in der Öffentlichkeit über die schmutzige Wäsche deiner Familie. Zuerst bist du deiner Familie und Kultur verpflichtet. Thema Ärger. Vielleicht ist dir gesagt worden, Ärger ist gefährlich und schlecht. Vielleicht ist dir gesagt worden, mach deinem Ärger Luft, um deinen Standpunkt deutlich zu machen. Vielleicht ist dir auch gesagt worden, Sarkasmus ist ein guter Weg, um seinen Ärger loszuwerden. Thema Trauer und Verlust. Traurigkeit ist ein Zeichen von Schwäche. Vielleicht ist dir auch gesagt worden, du sollst nicht depressiv sein. Ja, ein Gebot. Vielleicht ist dir auch gesagt worden, du sollst ganz schnell über einen Verlust hinwegkommen und endlich weiterleben. Thema Sex. Vielleicht ist dir gesagt worden, über Sex spricht man nicht. Vielleicht ist dir gesagt worden, Männer dürfen sich gerne die Hörner abstoßen. Vielleicht ist dir gesagt worden, Frauen müssen keusch sein. Vielleicht ist dir auch gesagt worden, Sex in der Ehe ist kein Problem. Thema Konflikte. Vermeide Konflikte um jeden Preis. Und achte darauf, dass andere nicht wütend auf dich werden. Vielleicht ist dir aber auch gesagt worden oder gezeigt worden, laute, wütende und ständige Streitereien sind völlig normal. Thema Geld. Nur Geld gibt Sicherheit. Je mehr Geld du hast, umso wichtiger bist du. Viel Geld zu verdienen heißt, dass du es geschafft hast. Thema Gefühle. Vielleicht ist dir gesagt worden, bestimmte Gefühle darfst du nicht empfinden, darfst du gar nicht haben. Deine Gefühle sind überhaupt nicht wichtig. Sie haben keine Relevanz. Vielleicht ist dir aber auch gesagt worden, es ist völlig in Ordnung zu handeln, ohne zu überlegen. Ich hoffe, du konntest jetzt ganz bei dir bleiben. Es gibt viel, wahrscheinlich noch viel mehr an Schubladen. Und ein Blick in die Vergangenheit wirft oft Licht auf die Gegenwart. Und das tut mir weh. Das tut mir weh, manche Themen anzusehen, wo ich Dinge ganz hinten in mein Büro abgelegt habe. Wir haben gelernt, dass was viel von unserem Leben ausmacht oder unser Leben beeinflusst, in Schubladen zu stecken und es von unserem Glaubensleben zu trennen, weil es so wenig Verbindendes gibt. Und alles sieht so schön aufgeräumt aus. So muss mein Leben doch sein. Aber die Vergangenheit hat Einfluss auf das, wer du jetzt bist. Und Jesus lädt dich heute ein. Und deswegen stehe ich auch hier und sage das. Öffne der nächsten Woche, vielleicht heute, öffne mal eine Schublade und lass die Verbindung zum Heute zu. Zu deinem Glauben. Zu Jesus, der bei dir ist. Denn die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass die Vergangenheit deine Zukunft nicht mehr bestimmen muss. Weil Gott unsere Familie bestimmt. Ob du für dich in einer guten oder in einer schlechten Familie aufgewachsen bist, du bist Gottes Kind, zuallererst. Und das ist ein Neuanfang. Und aus dem Licht der Familie Gottes zuerst darfst du deine irdische, leibliche Familie neu wahrnehmen, schätzen lernen, lieben lernen oder vielleicht auch mit ihr abschließen lernen. Das ist beides. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen, geistlich reifen, emotional reif werden. Und diese Menschen leben in der Realität und nicht in der Illusion eines aufgeräumten, gutbürgerlichen, christlichen Bürolebens. Es bedeutet eben, emotional reif und erwachsen zu werden. Ein kleiner Gedanke dazu aus meinem Seelsorgekurs, den ihr mir bezahlt. Vielen Dank. Das wisst ihr wahrscheinlich aber auch selbst. Die große Herausforderung für mich und für uns ist es, zu sagen, ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich bin auch für meine Gefühle verantwortlich. Das heißt, wenn ich diese Schubladen diese Woche, vielleicht heute Nachmittag, wenn ich eine Mal öffne und ein Thema sehe, das mich verfolgt, auch emotional, dann bin ich für das Gefühl, was erzeugt wird, verantwortlich. Niemand anders. Ich lade dich also ein, ganz bei dir zu bleiben. Gemeinsam mit Jesus, vielleicht auch alleine und nicht direkt beim anderen zu sein. Also was kommt da hoch in euch, wenn ihr dieses Wort hört, wenn ihr das Thema seht, wenn es um Personen geht? Benennt das mal. Ich bin für meine Gefühle verantwortlich, nicht der andere. Und es wird dran sein, dieses Gefühl, was mit einem Thema auch zusammenhängt, in deinem Leben und im Leben deiner Familie, vielleicht auch zu thematisieren und für dich zu Jesus zu bringen und damit bei ihm zu sein. Und dich mit ihm verändern zu lassen, mit ihm geistlich zu wachsen. Und zwar nicht auf der Anklagebank, sondern als sein Kind. Als wir vorhin dieses Lied gesungen haben, ich singe dir ein Liebeslied, das klingt so brutal schnulzig anfangs. Aber wisst ihr, welcher Vers mich gepackt hat? Und ich glaube, das steht so am Ende dieser Predigt. Halte mich fest, dieser Wunsch, ja? Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Nicht auf der Anklagebank, sondern als Gottes geliebtes Kind. Er nimmt dich in den Arm und er fordert dich heraus, dein ganzes Leben mit ihm anzuschauen. Zu ihm hin. Mit ihm zu wachsen und befreit zu leben, zu trennen. In Jesu Namen. Amen.